Ich hoffe, ihr seid bereit für diesen Talk von JN, Hacking a Set Receiver. Wir werden heute einen Einblick in the Firmware Hacking bekommen. Es geht um Firmware-Formate, Framebuffer, Eigenheiten der MIPS-Architektur und Linux. Viel Spaß!
Ja, genau. Ich habe hier dieses kleine Gerät, einen SAT-Receiver. Der hat auch ein paar Anschlüsse dran, irgendwie was für die Antenne, USB, HDMI, noch was anderes, SCART und einen seriellen Port. Immer sehr nützlich, wenn man Sachen hacken will. Und ein paar Buttons, auch sehr schön. Und wenn man reinschaut, sieht man irgendwie ein bisschen Flash. Das sieht man jetzt im Bild nicht ganz so gut, aber das ist dieses kleine Bauteil. Und hier unter dem Kühler ein ziemlich obskuren Chip mit MIPS-Prozessoren drin. Um da jetzt irgendwas drüber rauszufinden, habe ich den Flash ausgelesen und mal reingeschaut und dann diese Struktur gefunden. Da sind so ein paar Namen, die sind irgendwie lesbar. AV-CPU, IMG, Demo, weiter unten Resource und Logo. Sieht ja schon mal interessant aus. Es stellt sich dann heraus, es ist mehr oder weniger eine Partitionstabelle, die sagt, wo im Flash welche Daten liegen. Also habe ich die extrahiert und dann mal geschaut. Und das ist schon mal interessant. Ein paar davon sind komprimiert mit LZMA. Das ist ein übliches Kompressionsverfahren. Und da in der Mitte ist dieses JPEG, das Logo. Das ist eigentlich das Herstellerlogo, aber das habe ich ersetzt. Und diese Partition Demo, die da relativ weit oben in der Liste ist, das ist MIPS-Code, wenn man das dekomprimiert und in den Disassembler wirft. Hier sieht man jetzt irgendwie, da werden Dinge initialisiert. Das ist halt der Anfang von der Firmware, von der Fernsehanwendung, die da normalerweise drauf läuft. So, wie bringe ich jetzt eigentlich meinen eigenen Code da rein? Naja, ich habe erstmal das Minimum geschrieben, was man an halbwegs nützlichem Code haben kann. Eine kleine Schleife, die den Buchstaben A aus dem seriellen Port rauswirft. So oft wie möglich. Das dann installiert und nach ein bisschen Fluchen, weil das nicht alles so war wie erwartet, hat das dann funktioniert. Ich habe den Buchstaben A rausgekriegt aus dem seriellen Port, der ja freundlicherweise verbaut wurde. Aber das ist natürlich nicht besonders nützlich, dieses Programm. Also habe ich ein anderes Programm da reingeschrieben in den Flash, das so ein bisschen Peek und Poke erlaubt. Also Speicher und Register von der Peripherie lesen und schreiben, um damit interaktiver mit der Hardware umgehen zu können. Die nächste Frage war, wo ist eigentlich mein Framebuffer? Denn hier aus diesem HDMI-Port kommt ja ein Bild raus und das würde ich gerne beeinflussen können. Da hilft natürlich, dass nach dem Starten schon dieses Logo angezeigt wurde. Also habe ich mir so ein kleines Stückchen Code geschrieben, was das Programm auf dem dieses Monitorprogramm fernsteuert und durch den RAM durchgeht und hier jetzt alle 4 Kilobyte jeweils die ersten 32 Bit anzeigt. Das seht ihr rechts im Bild. Und das ist so ein Bereich, der ganz interessant aussieht, dass oben passiert nichts und in der Mitte passiert so ein bisschen und unten passiert wieder nichts. Das scheint ja dem Bild zu entsprechen, dem Bild von einem Hai. Wenn man dann genauer hinguckt, sieht man die einzelnen Zeilen, wo anfängt was zu passieren. Die sind genau 1920 lang. Also eine Rasterzeile, kann man sich denken. Das ist hier HDMI auf 1920 Pixel mal 1080. Also dachte ich mir, wenn ich den Framebuffer anscheinend habe, kann ich den ja mal verschieben und gucken, was passiert. Würde jetzt erwarten, dass der Hai sich hoch verschiebt. Aber das hat nicht so ganz funktioniert. Es hat sich nur die Farbe verschoben, nicht die Helligkeit. Das ist ja interessant. Aber woanders, an einer anderen Stelle, konnte ich dann die Helligkeit unabhängig von der Farbe beeinflussen. Das heißt, wir haben eigentlich nicht einen Framebuffer, sondern zwei Stück. Einmal für die, den Farbton und einmal für die Helligkeit. Mit etwas mehr herumprobieren zeigte sich dann, dass der Farbraum aus diesen drei Komponenten so aussieht. Also YCBCR, das ist Helligkeit oder Luma und Farbwert in Blau- und in Rotrichtung, also Chroma Blue und Chroma Red. Und das nächste ist eigentlich, kann man da Linux drauf tun. Der Hersteller hat kein Linux verwendet, sondern irgendwas Eigenes. Also musste ich mir das selber basteln. Aber ja, darauf kann Linux laufen. Noch nicht so komplett, aber gut. Verbessern geht immer. Ja, wie portiert man jetzt eigentlich Linux? Das Erste, was man eigentlich braucht, ist irgendwie dem Linux die Möglichkeit zu geben, irgendwas auszugeben, damit man sieht, was passiert. Einmal für den Code, der den Kernel nimmt und dekomprimiert, weil er eben, um Platz zu sparen, komprimiert abgespeichert ist und dann geladen wird und dekomprimiert wird. Das ist unter MIPS, unter der MIPS-Architektur die Komponente Zboot. Und das Early Print K tut eigentlich das Gleiche, aber für den Kernel, wenn er schon geladen ist. Und der Treiber an der Stelle ist auch relativ kurz. Der muss halt nur wissen, wie man ein Zeichen ausgibt. Von daher war das noch relativ schnell zu machen. Unter MIPS ist es dann so, wenn man Linux auf einen MIPS-Chip portiert, da muss man dann irgendwie ein bisschen einmal angeben, was ist das eigentlich? Also wie heißt meine Chip-Familie und was kann die eigentlich? Also hier zum Beispiel habe ich angegeben, dass das irgendwie 32-Bit Little Endian, es hat Zboot, es hat Early Print K, die Features, die eben schon erwähnt wurden. Und dann muss man auch irgendwie ein paar Funktionen schreiben, die irgendwie sagen, ja, wie heißt dieses Gerät, das ist ja dieses Get System Type. Und was mache ich, um festzustellen, wo mein RAM liegt? Den lese ich hier aus dem Device Tree. Interrupts sind auch sehr wichtig, wenn irgendwie ein Linux laufen soll. Hier dieser Chip hat einen eigenen Interrupt-Controller, der sorgt dafür, dass die Interrupts von den verschiedenen Peripheriegeräten in geordneter Weise bei der CPU ankommen. Da muss man so ein paar Sachen schreiben, irgendwie wie demaskiere ich einen Interrupt, also dass der auch durchkommt. Wie sage ich dem Interrupt-Controller, dass ich jetzt fertig bin und dass der nächste Interrupt bald laufen kann? Und dann deklariere ich im Device-Tree auf der rechten Seite, wo dieser Interrupt-Controller ist. Und hier sind jetzt zwei Interrupt-Controller eingetragen. Das erste ist dieser CPU-Interrupt-Controller. Das ist eine Standardkomponente von MIPS. Und der untere ist der, wofür ich den eigenen Treiber geschrieben habe. Die sind hintereinander geschaltet. Es hat dann noch nicht so ganz funktioniert. Und das Linux hat sich relativ schnell aufgehängt. An der Stelle, wo Interrupts bis zur CPU durchgelassen werden. Also das ist die Funktion Local IRQ Enable in Linux Source Code. Das war seltsam. Es stellte sich dann heraus, im Handbuch von dem speziellen MIPS-Prozessor-Core, der da drin ist in diesem Chip, im MIPS 24K, ist dokumentiert, es gibt so einen Vectored Interrupt Mode. Und wenn ich meinem Linux nicht sage, dass der benutzt werden soll, dann geht alles furchtbar schief. Ja, also das kann man irgendwie nur durch blind rumstochern rausfinden oder so. Als nächstes will ich irgendwie meinen Serienport komplett benutzen. Also vorher hatte ich ja nur einen sehr kleinen Treiber geschrieben, der Zeichen ausgeben kann, aber das reicht noch nicht, wenn ich darüber irgendwie jetzt mit Bash interagieren will und Befehle eingeben. Das Linux Subsystem für serielle Ports und andere Sachen, allgemeiner für TTYs, steht auch für Teletype, also alle Arten Terminals. Das Linux Subsystem dafür ist ein bisschen schwierig und selten modernisiert. Deshalb waren das jetzt irgendwie 350 Zeilen für grundlegende Funktionalität, die nötig ist für diesen Treiber für den seriellen Port. Naja, aber am Ende hat es funktioniert. USB wäre auch ganz cool. Es sind ja USB-Ports am Gerät. Da ist auch eigentlich ein Standard. Ein Standard USB-Controller verbaut. Nennt sich EHCI, das ist eine Spezifikation, die festlegt, wie ein USB-Host-Controller aussehen kann. Linux hat dafür natürlich Treiber, weil EHCI sehr verbreitet ist. Aber das habe ich nicht ganz offen gekriegt. Also, es funktioniert so ein bisschen. Es stellt fest, dass ich ein Gerät einstecke, aber wenn es dann versucht herauszufinden, welches Gerät es ist, funktioniert irgendwas nicht mehr. Deshalb gerne helfen, falls ihr mehr wisst. Jetzt ist das ja so, wenn ich über einen seriellen Port meinen Linux immer reinlade, wenn ich irgendwas geändert habe, dauert das sehr lange. Das ist irgendwie, der serielle Port läuft maximal irgendwie auf ein Megabaud, also 1 Million Bits pro Sekunde. Das wären im Optimalfall dann 20 Sekunden, aber eher mehrere Minuten. Das ist also nicht so cool. Würde ich gerne einen Debugger, so ein GDB, gegenhalten. Es gibt auch Funktionalität in Linux, dass man da GDB oder irgendeinen anderen Debugger, ich weiß nicht, Visual Studio Code Debugger, wenn es sowas gibt, dagegen halten kann. Aber das braucht noch weitere Features in meinem Treiber für den seriellen Port. Habe ich noch nicht implementiert. Firmware hacken, sehr interessant. Das hier, es gibt Welten zu entdecken. Diese Welt hier, dieses Gerät hat 26 € gekostet. Und Linux portieren es macht Spaß für gewisse Werte von Spaß. Ja, jetzt bin ich schon quasi durch. Weitere Informationen zum Projekt findet ihr auf GitHub, auf neuschäfer/m88cs8001. Das ist einmal der Name von dem Chip, der da verbaut ist. Und jetzt gerne fragen.
Vielen Dank für den spannenden Talk. Es hörte sich an wie eine bessere Verwendung für so ein Gerät, als damit Fernsehen zu gucken.
Ja, genau. Fernsehen ist das Normale, aber das ist ja zu langweilig.
Das ist auf jeden Fall viel spannender. Ja. Ich habe bisher eine Frage. Mhm. Und das war, wenn du Geräte kaufst, um die zu hacken, welche Merkmale beachtest du? Welche Einzelheiten können angeben, dass ein Gerät zugänglich ist?
Hier in dem Fall ist jetzt dieser serielle Port sehr nützlich. Denn das ist ein relativ einfacher Weg, sowohl auf Hardware-Ebene als auch auf Software-Ebene, um Daten in ein Gerät und wieder rauszukriegen und dafür auch interaktive Software zu schreiben, dass man mit Tastatur und Bildschirm darauf interagieren kann.
Kommt das doch häufig vor mit Serial Ports?
Nicht so häufig. Ich war überrascht, dass dieses Gerät so ein Ding hat. Oft muss man auf dem Mainboard dann sehr genau suchen, bis man einen seriellen Port findet, oder man findet gar keinen. Was anderes ist hier dieser Flash, diese kleinen hier 4x5 mm oder so. Das ist ein SOIC 8, Chip SOIC 8. Die sind gut, weil man damit relativ einfach dran kann mit so einer speziellen Klammer, um den Flash auszulesen und neu zu schreiben.
Mhm, alles klar. Ich guck mal, habt ihr noch in die Zeit Fragen reinbekommen? Leider keine anderen. Aber ja, vielen Dank nochmal.